Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Mittwoch, dem 20. Mai 2026. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die glückliche Schweiz hat die Versorgung mit Bargeld vor kurzem in den Verfassungsrang erhoben. Ein totales Bargeldverbot ist damit in der Schweiz erheblich erschwert. Ganz anders sieht es in der Europäischen Union aus. Seit Jahren wird das Bargeld hier systematisch zurückgedrängt. Und schon in wenigen Jahren könnte parallel zur Einführung des digitalen Euro das gänzliche Aus für das Bargeld kommen. Damit sind auch die Bürgerrechte ernsthaft in Gefahr. Das neue Buch «Rettet unser Bargeld» von Professor Dr. Max Otte enthüllt die brisanten Hintergründe. Im Buch zeigt Professor Dr. Max Otte die Gefahren des digitalen Euro und des drohenden Bargeldverbots in der EU auf. Verlust der Privatsphäre, politische Kontrolle über ihr Geld, Enteignung. Professor Dr. Max Otte ist sechsfacher Spiegel-Bestseller-Autor und an Unternehmen beteiligt, die mehr als 2 Milliarden Euro verwalten. Als Finanzexperte warnt er nachdrücklich vor den Folgen des digitalen Euro und zeigt ihnen Wege auf, wie sie ihre finanzielle Unabhängigkeit schützen. Bestellen Sie das neue Buch von Professor Dr. Max Otte noch bis zum 20. Mai 2026 vor und sichern Sie sich die Chance auf attraktive Preise. 20. Mai 2026, das ist heute. Unter den Teilnehmern werden insgesamt 28 Silbermünzen verlost und 50 Freitickets für die Premierenfeier am 2. Juni im Raum Köln. Jetzt vorbestellen und gewinnen unter www.rettet-unser-bargeld.de. Ich wiederhole, www.rettet-unser-bargeld.de. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ein Thema, das mich nachhaltig, um dieses Wort zu verwenden, beschäftigt, ist die gewaltige Aufrüstung, die geplante gewaltige Aufrüstung in Deutschland. Der Versuch, die Kriegstüchtigkeit, wie sich da der Verteidigungsminister ausgedrückt hat, wiederherzustellen. Ich bin für Armeen, ich bin nicht gegen Armeen, bin auch für den Militärdienst und den verpflichtenden Militärdienst für alle. Also keine Profi-Armee, sondern eine Milizarmee, da nach Schweizer Vorbild, das finde ich richtig. Trotzdem löst es bei mir großes Unbehagen aus, wenn ich daran denke, dass die Bundesrepublik jetzt also die größten konventionellen Streitkräfte in Europa aufbauen will, größer als Frankreich und Polen. Und ich sage Ihnen, woher da meine Sorgen rühren. Erstens ist einfach die politische Situation in Deutschland instabil. Wir haben eine sehr aggressive Stimmung da in der Politik und es heißt ja auch in den Medien, es könnten Weimarer Verhältnisse drohen. Ich will das jetzt gar nicht kommentieren, aber das ist ja sozusagen die Wahrnehmung auch etwas des deutschen Mainstreams. Weimarer Verhältnisse, die AfD steht da vor den Toren, wir müssen uns wehren, es ist eine brodelnde Stimmung. Und ich muss Ihnen sagen, ich will also kein Deutschland in Weimarer Verhältnissen mit den größten konventionellen Streitkräften in Europa. Und zweitens, das Motiv dieser Aufrüstung besteht ja darin, sich für einen Krieg gegen Russland zu rüsten, also ernsthaft in Erwägung zu ziehen, dass es einen Krieg gegen Russland geben könnte. Also die Absichten der Politik, der Diplomatie sind nicht darauf abgezirkelt, mit Russland diplomatische Beziehungen aufzubauen, um diese Kriegswahrscheinlichkeit zu verringern, sondern die führenden Experten, wenn ich da den deutschen Medien vertraue und den Talkshows, die sind der dezidierten, unwiderruflichen Auffassung, dass ein Krieg mit Russland immer wahrscheinlicher wird. Und wenn man natürlich selber mit solchen Wahrscheinlichkeiten rechnet, dann macht man die Wahrscheinlichkeiten selber noch wahrscheinlicher. Und darum ist das eine gefährliche Sache und darum bin ich gegen diese Massenaufrüstung der Bundesrepublik. Und da sollten auch einige europäische Staaten meines Erachtens ihr Veto einlegen. Das ist nicht der Weg. Nichts gegen Verteidigungsfähigkeit, aber alles gegen eine Kriegstüchtigkeit auf der Grundlage instabiler politischer Verhältnisse und brodelnder politischer Aggressionen innerhalb des eigenen Systems. Trump sagt Angriff auf Iran ab. Teheran ist wohl zu kleineren Zugeständnissen bereit, festigt aber die Kontrolle über die Straße von Hormuz. Auch da immer wieder interessant, etwas Abstand zu nehmen. Der Tenor in den Zeitungen ist ja, Trump ist verrückt geworden. Er hat sein Erbe verraten. Er ist nicht mehr der Friedenspräsident, er ist jetzt der Kriegsmacher. Ich erlaube mir hier eine andere Meinung zu vertreten. Für mich zeigt das Verhalten bei Trump jetzt im Irankrieg, das mag paradox, widersprüchlich klingen, zeigt ganz klar, dass er einen Krieg verhindern will. Er möchte eine weitere Eskalation nicht zulassen. Er strebt den Frieden an. Aber Trump, und da muss man einfach wieder in den Ursprung zurückgehen, hat gesagt, wir wollen nicht, dass ihr eine Atombombe habt. Und kein vernünftiger Mensch, jetzt bei uns hier, kann ein Interesse daran haben, dass dieses Regime im Iran, dieses Fanatikerregime, dieses Islamistenregime, es mag ja auch andere geben, aber es gibt zu viele von den Falschen dort, dass dieses Regime in den Besitz einer Atombombe kommt. Und das hat Trump den Iranern klar gesagt. Er hat gesagt, wir verhandeln, aber wenn die Verhandlungen nicht so laufen, dass wir das Gefühl haben, dass ihr dieses Nuklearprogramm wirklich stoppen wollt, dann greifen wir euch an. Und das hat er dann getan. Aber nicht in der Absicht, um jetzt einen riesigen Krieg zu führen, sondern in der Absicht, um hier eine rote Linie gegen die Atombombe zu ziehen. Und sobald dieses Ziel erreicht ist, haben wir Frieden. Und all die Stimmen, die da draußen vehementeste Kritik an Israel üben, da gibt es sicherlich auch viel zu kritisieren. Man muss auch differenziert bleiben. Und in diese Betrachtungen ist zwingend einzubeziehen der Gedanke, dass die Kriege im Nahen Osten allesamt Israel von außen aufgenötigt worden sind und Israel kann es sich nicht leisten, auch nur einen Krieg zu verlieren, denn dann gibt es Israel nicht mehr. Das ist die existenzielle Dimension dieses Nahostkonflikts. Und mir fällt auf, dass viele engagierte und natürlich auch empörte Betrachter diese Tatsache ausblenden oder zum rein ideologischen Konstrukt erklären, das ist es nicht. Der Schweizer Bundespräsident war bei Friedrich Merz, dem Kanzler. Da ging es unter anderem um den Zollstreit der Schweiz mit der Europäischen Union. Das sind ungeheuerliche Vorgänge. Die Europäische Union droht der Schweiz, beziehungsweise brummt der Schweiz jetzt Stahlzölle auf, verdoppelt sie von 25 auf 50%, faktisches Exportverbot. Gleichzeitig möchte die EU, dass wir die EU-Grenzgänger bezahlen, solange sie arbeiten, aber auch dann bezahlen, wenn sie nicht mehr arbeiten, arbeitslos sind. Bis jetzt zahlen diese 900 Millionen Arbeitslosengelder die Herkunftsstaaten, Frankreich und Deutschland. Jetzt soll das die Schweiz übernehmen. Einfach ein Regimewechsel. Versucht der Schweiz da Geld abzuzwacken. Und das Empörende an diesem Vorgang ist, dass es zwischen der Schweiz und der Europäischen Union eine schriftlich unterzeichnete Übereinkunft gibt, dass man sich für die Dauer eines Ratifizierungsprozesses, da geht es dann wieder um Verträge, die die Schweiz mit der EU abschließen will, da hat man sich verständigt, dass man für die Dauer dieses Ratifizierungsprozesses, also bis zur Volksabstimmung, in Ruhe lassen wird. Und diese schriftliche Abmachung, die wird nun durch Brüssel außer Kraft gesetzt. Und das ist für mich ein weiteres Schlaglicht Das zeigt, dass eben die EU nicht ein Hort der Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit ist, sondern ganz im Gegenteil, ein Hort der Willkür. Und da wird einfach gemacht, was einem passt, wenn es den eigenen Interessen dient. Und dann gelten eben auch die eigenen Regeln nicht mehr. Und ausgerechnet diese EU tritt immer wieder auf, um sich gegenüber anderen Ländern als rechtsstaatlich besonders vorbildlich hervorzutun. Das ist sie nicht. Man sollte vorbildlich wirken und nicht einfach nur vorbildlich tun. Und das ist auch das, was irritiert an diesen permanenten Herabsetzungen gegenüber anderen Ländern wie Russland oder China. Wer es nötig hat, andere schlecht zu machen, um selber besser dazustehen, steht in einem schiefen Licht. Putin trifft geschwächt auf Xi Jinping, den chinesischen Staatschef. Den Kremlherrn belasten die Folgen des Ukraine-Kriegs. In Peking hofft er auf lukrative Energieprojekte mit China. Ja, viel Schadenfreude, viel Häme merkt man jetzt in den Zeitungen angesichts der Drohnenerfolge Selenskis. Das wird bejubelt. Ich habe es Ihnen gesagt, ich sehe das ganz anders. Ich finde das hochgradig gefährlich. Abgesehen davon müssten die Dauerempörten in unseren Zeitungen alarmiert sein. Denn die Selenskyj-Drohnen treffen, soweit ich das überblicke, vor allem Zivilisten. Das sind nicht Angriffe auf Infrastruktur, das sind sie auch. Aber in Vorstädten, zum Beispiel Moskau, sterben auch Zivilisten. Da höre ich jetzt keinen Aufschrei. Aber ist klar, wenn die eigene Seite Zivilisten umbringt, dann ist das Kollateralschaden. Wenn es der Feind macht, dann sind es natürlich absichtliche Kriegsverbrechen. Das ist so hier etwas die Propagandarhetorik, die in unseren Medien völlig unhinterfragt immer wieder dargestellt wird. Und auch da, dieses Triumphieren über die tatsächliche oder angebliche Schwäche Putins, für mich einfach Ausdruck einer falschen Einstellung. Wir haben uns hier nicht zu freuen. Wir haben daran zu arbeiten, dass dieser Krieg zu Ende geht, dass wieder diplomatische Verständigung stattfindet. Man hat sich mental auch nicht auf einen Krieg vorzubereiten. Natürlich musst du gerüstet sein mit deiner Armee für den Notfall. Aber du musst doch alles daran setzen, dass dieser Notfall nicht eintritt mit diplomatischen Mitteln. Und da haben wir eine totale Verweigerung. Und das ist für mich das Versagen von Friedrich Merz, Macron und Co., von diesen Regierungen, die selber in den Seilen hängen und sich damit natürlich den Verdacht aussetzen, dass sie solche Kriege auch instrumentalisieren, um eben die Leute doch noch hinter sich zu scharen. Denn wenn du mit dem Finger auf den gemeinsamen Feind zeigst, den auch noch mit allen Propagandamitteln herabsetzt, anprangerst und dämonisierst, dann hat das natürlich eine gefühlsmäßige Mobilisierungswirkung, die einen aber ablenkt von dem, was eigentlich getan werden müsste, nämlich Frieden zu schließen. Das ist ein ganz einschneidender, wichtiger Punkt. Mit 49 in Rente von wegen, Macron denkt offenbar schon ans Comeback. Der Präsident Frankreichs steht vor dem Abgang, aber offensichtlich auch wieder vor einem Comeback, wird da gemeldet. Selenskyj genehmigt neue Angriffspläne. Der ukrainische Präsident eskaliert jetzt den Krieg mit seinen Drohnen massiv ins russische Territorium. Ich lese da in deutschen Zeitungen keine kritische Silbe. Man ist da voll dabei. Also Deutschland, die deutsche Regierung, ermuntert den Kiewer Präsidenten, den ukrainischen Präsidenten, hier den Krieg gegen Russland zu eskalieren. Das ist meines Erachtens eine sehr, sehr gefährliche Strategie, denn Eskalation bewirkt immer Gegeneskalation. Mit unabsehbaren Konsequenzen, denn auf der anderen Seite steht eine Atommacht, die jetzt gerade ja Raketentests gemacht hat mit einem neuen Typus, Sarmat, glaube ich, heißt die. Und das soll eine Rakete sein, die nicht abgefangen werden kann durch da westliche Systeme. Und das ist doch eine unglaubliche Fahrlässigkeit, eine unglaubliche, ja, eben Verantwortungslosigkeit, die hier zelebriert wird von Seiten der Politik. Ist doch ein Spiel mit dem Feuer. Man müsste Präsident Zelensky, meines Erachtens, widersprechen Sie mir, müsste man doch ganz klar Grenzen aufzeigen und sagen, jetzt ist aber auch gut. Aber diese Grenzenlosigkeit, diese Maßlosigkeit ist in der EU jetzt offensichtlich, soweit ich auf die Medien abstellen kann, der neue Industriestandard. Und das hat natürlich damit zu tun, dass US-Präsident Trump mit seinem mäßigenden Einfluss abwesend ist und die Europäer da etwas im Regen stehen lässt. Und ich sage Ihnen, die Amerikaner haben kein Interesse für die Europäer, da allzu sehr die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Trump ist verärgert, weil die Europäer ihn im Stich lassen bei der Straße von Hormuz. Und sagt er, ja gut, da könnt ihr euren Dreck da alleine ausmisten. Irgendwann ist dann vielleicht auch mal genug bei den Russen. Und dann setzen sich die Stimmen durch, die sagen, man müsse hier den Europäern zeigen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Und die ja, frivole Sorglosigkeit, mit der man sich darüber hinwegsetzt, ist besorgniserregend. Präsident Vucic, der serbische Staatschef, der immer wieder unter Verdacht steht, ein fußfälliger Dienstbote des Kreml zu sein, hat übrigens den ukrainischen Präsidenten Zelensky empfangen. Putins Muskelspiele, ja, man spielt es einfach herunter. Und da ist jedes Bewusstsein, auch in den bürgerlichen deutschen Medien einer Frankfurter Allgemeinen Zeitung, offensichtlich verschwunden, was die deutsch-russische Geschichte im 20. Jahrhundert ist. Und ich versuche mir einfach immer vorzustellen, wie kommt denn das bei den Russen an, wenn jetzt diese Deutschen sich dermaßen aufplustern und so tun, als könnten sie jetzt, wenn nicht selber, so doch immerhin durch einen Stellvertreter, nämlich die Ukraine, den Russen allenfalls heimzahlen, was vor einigen Jahrzehnten nicht gelungen ist. Vielleicht wird das so aufgefasst, könnte ja sein, gibt Anzeichen in diese Richtung. Meine Damen und Herren, das sind brandgefährliche Manöver, die hier politisch getätigt werden. Reinhold Messner, der Wunderbergsteiger, ist in den Medien. Ich wurde entsorgt, klagt Reinhold Messner. Und der Sohn widerspricht. Reinhold Messner macht seinen Frust über den Familienstreit Luft. Seit der Übertragung seines Millionenvermögens fühle er sich von seinen Kindern ausgeschlossen. King Lear in der Alpinistenszene. Der alte Löwe hat sein Reich den Kindern gegeben. Der Shakespeare-Stoff. Die drei Töchter, die dann den Vater, den einstigen König, kaum ist er Greis geworden, ins Elend stoßen und das Reich zerfällt. Ein archetypischer Stoff jetzt hier am Beispiel des Serien-8000er-Besteigers, zum Teil auch ohne Sauerstoff. Rossmann-Chef, Raul Rossmann, ich möchte Björn Höcke nicht bei uns in der Firma begrüßen. Ja, das ist eben diese Verführungskraft der Brandmauer. Wenn ich einen ausgrenze, dann kann ich mich moralisch profilieren. Ein Unternehmer, der sagt, also diese und diese Person würde ich aufgrund ihrer politischen Einstellung bei mir nicht in die Firma nehmen, ist natürlich sein gutes Recht. Aber ist das ein guter Chef? Ich würde sagen, im Unternehmen muss die Leistung zählen. Und wenn die politische Einstellung dieser Leistung nicht schadet, ja, dann nehme ich die Person in die Firma, wenn ich sie brauche. Aber offensichtlich ist das in Deutschland nicht möglich. Ich möchte Raoul Rossmann nichts unterstellen. Vielleicht würde er das ja gerne tun, aber er geht vielleicht davon aus, dass es nicht funktioniert, weil die Stimmung in Deutschland eben so ist, die Brandmauer, dass man mit denen nicht reden kann, mit bestimmten. Und da sehen Sie jetzt auch wieder die Fatalität dieser obrigkeitlichen Entscheidung, indem nämlich eine Regierung eine Brandmauer einsetzt, zwingt sie die Bürger dazu, sich an diese Brandmauer zu halten, zumindest im offiziellen Umgang, weil sie sonst auch Schwierigkeiten bekommen. Das raubt also den Bürgern die Freiheit, wenn die Regierung in dieser Art und Weise moralisierend ein Ausgrenzungszeichen setzt. Wenn man die Demokratie außer Kraft setzt oder beeinträchtigt von oben, dann hat das natürlich Auswirkungen in der ganzen Gesellschaft. Dann fängt man eben an, auch auszugrenzen, weil es ja der Staat macht. Und dann sind sie in einer Mechanik drin, die uns auf unheimlich gespenstische Art und Weise vertraut vorkommen könnte, wenn wir uns etwas in die Geschichte vertiefen. Wo es ja auch immer mal wieder Regierungen gegeben hat, die bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt hat. Und das hat sich dann in der Gesellschaft dann auch fortgesetzt und verselbstständigt. Das sind gefährliche Entwicklungen. Und auch hier ausgerechnet ein Land wie Deutschland sollte die Demokratie ernst nehmen. Und Demokratie heißt, dass der Bürger der Chef ist. Das heißt, dass man den Bürger ernst nehmen muss. Und wenn immer mehr Leute, 29% laut Umfragen, eine AfD wählen, dann ist nur schon der Respekt gegenüber dem Wähler die Grundvoraussetzung dafür, dass man sich damit auseinandersetzt und sagt, ja, die Bürger wünschen das. Und wenn ich dann sehe, wie auch führende deutsche Journalisten sagen oder schreiben, ja, die Tatsache, dass jeder fünfte oder jeder dritte Deutsche diese Partei wählt, heißt dann also überhaupt nicht, dass man diese Partei irgendwie an der Macht beteiligen sollte. Das schreiben Journalisten des Spiegel, meine Damen und Herren. Das ist die Auffassung, die da in diesen Kreisen herrscht. Und das ist der deutsche Obrigkeitsstaat in seiner klassischen Ausprägung, gegen den jetzt allerdings immer mehr Bürger aufstehen, die sich dann aber wieder von oben beleidigen lassen müssen. Ja, ihr rennt da den Populisten hinterher. Ihr seid eben nicht demokratiefähig, sagen die, die die Demokratie im Grunde mit Füßen treten. Das ist die Situation in Deutschland. Und das ist eben auch ein Grund dafür, warum ich es nicht richtig finde, dass ein Land, das mit sich selber dermaßen uneins ist, das in einer derartigen politischen Identitätskrise steckt, dass so ein Land die größten konventionellen Streitkräfte in Europa haben sollte. Und wenn dann bestimmte deutsche Politiker, Strack-Zimmermann, Kiesewetter und wie sie alle heißen, sagen, die Schweiz sei eine Sicherheitslücke in Europa, weil wir auch nicht mehr die Armee haben, die wir in den 80er Jahren hatten. Da muss ich höflich zurückgeben, ja, also die Schweiz ist keine Sicherheitslücke, weil die Schweiz seit 500 Jahren keinen Krieg mehr angefangen hat. Ihre Armee hat keine Landesgrenzen überschritten und vergewaltigt. Liebe Freunde da im Norden, das Sicherheitsrisiko in Deutschland, Entschuldigung, das Sicherheitsrisiko in Europa ist Deutschland. Mit dieser Politik, mit dieser Brandmauer, mit dieser inneren Zerklüftung. Meine Damen und Herren, ich wollte eigentlich einen heiteren Ausklang finden in dieser Sendung, aber jetzt ist es mir nicht gelungen. Bin ich noch einmal in der vollen Ernsthaftigkeit gelandet. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Das sind wichtige Gedanken, aber bleiben Sie trotzdem zuversichtlich, denn dadurch, dass es ans Licht kommt, kann man sich damit ja auch auseinandersetzen. Und das ist das Positive. Und man gibt die Hoffnung ja nicht auf, man darf sie nicht aufgeben. Und das ist keine Durchhalteparole, sondern das ist sozusagen die realistische Haltung, die realistische Betrachtungsweise. Es kommt gut, aber manchmal und in der Demokratie besonders, muss man dem eben auch selber zum Durchbruch verhelfen, ohne sich einzubilden, man sei jetzt da der absolute Gutmensch. Meine Damen und Herren, jetzt ist es mir schon fast wieder gelungen, hier einen einigermaßen optimistischen Ausstieg zu finden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen zuversichtlichen, einen guten Tag und freue mich aufs Wiedersehen spätestens morgen.